Autofahrten sollen eigentlich Spaß machen. Man packt seine Sachen, schnappt sich seine Freunde, sucht sich ein Ziel aus und macht sich auf den Weg. Genau das haben wir gemacht. Ein paar Freunde und ich quetschten uns in Jasons alten Geländewagen, auf dem Weg zu einem Musikfestival 3 Staaten entfernt. Es gab etwas an der offenen Straße, die Fenster heruntergekurbelt und die Musik auf voller Lautstärke, das die Meilen wie im Flug vergehen ließ. Wir waren ich, Jason, Sarah und Maria. Wir waren seit Jahren befreundet und diese Reise schien die perfekte Art zu sein, uns zu entspannen. Kein Stress, nur gute Vibes. Wir brachen etwas später auf als geplant und als wir unbekanntes Gebiet erreichten, sank die Sonne bereits hinter dem Horizont. Kurvenreiche Straßen, Hügel und Bäume, soweit das Auge reichte. Es wurden immer weniger Autos und bald waren wir praktisch die einzigen auf der Straße. Wir hätten die Hauptroute nehmen sollen, murmelte Maria vom Rücksitz aus. Ihr Handy zeigte nur einen leeren Bildschirm, wo vorher das GPS gewesen war. Es ist, als wären wir in einer toten Zone. Dieser Weg ist schneller, vertrau mir. Das GPS wird schon wieder funktionieren, zuckte Jason mit den Schultern. Ich war mir da nicht so sicher, aber ich schwieg. Ich saß auf dem Beifahrersitz und versuchte, bei der Navigation zu helfen. Der Himmel verdunkelte sich, die Straßen wurden schmaler. Schließlich fuhren wir an einem alten, rostigen Schild vorbei, auf dem stand »Brücke in 10 Meilen«. »Wir werden die Brücke überqueren und einen Ort zum Übernachten finden«, sagte Jason. »Sollte nicht mehr weit sein.« Ein paar Minuten später sahen wir etwas vor uns, etwas, das direkt am Straßenrand stand. Zuerst dachte ich, es sei ein Tier, vielleicht ein Hirsch, aber als wir näher kamen, wurde klar, dass es eine Person war. Er stand einfach da, neben einem alten Meilenstein, und starrte in die Ferne. Er sah nicht aus wie ein Anhalter, kein ausgestreckter Daumen, kein Rucksack, nur ein Mann, völlig regungslos. Seine Kleidung war dunkel, fast verschmolzen mit der Nacht, aber es war etwas Seltsames an ihm, das ich nicht greifen konnte. Jason verlangsamte, als wir uns näherten, aber zunächst sagte niemand etwas. »Glaubt ihr, er braucht Hilfe?« »Srinje«, fragte Sarah. »Wir halten nicht an«, sagte Maria schnell von hinten. »Es ist mir egal, ob sein Auto kaputt ist oder was auch immer. Vergiss es.« Jason fuhr weiter und warf dem Mann einen Seitenblick zu, als wir vorbeifuhren. Es war etwas Merkwürdiges an der Art, wie er dort stand, als wäre er sich des Autos oder unserer gar nicht bewusst. Er drehte sich nicht um, als wir vorbeifuhren. Er stand einfach nur da und starrte in den Wald. Erst als wir 1 bis 2 Kilometer weiter waren, sprach wieder jemand. »Das war seltsam«, murmelte Jason. »Habt ihr sein Gesicht gesehen?« »Nein«, sagte ich. »Er hat uns nicht einmal angesehen.« »Ich schwöre«, warf Maria ein. »Seine Augen waren offen, aber er hat nicht geblinzelt. Wie eine Statue oder so.« »Vielleicht wartet er auf jemanden«, schlug Sarah vor, obwohl sie nicht überzeugt klang. »Lassen wir einfach die Brücke hinter uns«, sagte ich und versuchte, das Unbehagen abzuschütteln. »Ich mag diese Abkürzung nicht.« Je weiter wir fuhren, desto abgelegener wirkte die Straße. Es gab keine Straßenlaternen, keine Anzeichen von Leben, nur Bäume und Straße. Hin und wieder meinte ich, Schatten zu sehen, die sich zwischen den Bäumen bewegten, aber ich schob es auf die flackernden Scheinwerfer und meine müden Augen. Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichten wir endlich die Brücke. Sie war alt, mit rostigen Stahlträgern, schmal und kaum breit genug für 2 Autos. Unten schlängelte sich ein träge fließender Fluss durch das Tal. Ein Ort, der tagsüber schön gewesen wäre, aber nachts geradezu unheimlich wirkte. Jason verlangsamte, als wir die Brücke überquerten, und die Reifen verursachten ein beunruhigendes metallisches Geräusch. Auf halber Strecke stieß Maria einen Schrei aus. »Oh mein Gott! Das kann nicht sein!« Ich folgte ihrem Blick und mir sank der Magen. Dort, auf der anderen Seite der Brücke, stand derselbe Mann, den wir vorhin gesehen hatten. Es ergab keinen Sinn. Er konnte nicht vor uns hier sein. Wir hatten keine anderen Autos gesehen. Keine Abzweigungen. Nichts. Er stand einfach da, so regungslos wie zuvor. seine Augen nun auf unser Auto gerichtet, während wir näher kamen. »Was zum Teufel?« Srenje murmelte Jason. »Dreh um«, flüsterte Sarah. »Wir sollten umdrehen.« Aber es gab keine Möglichkeit, auf der Brücke zu wenden, ohne rückwärts zu fahren. Und das Letzte, was wir wollten, war, dort stecken zu bleiben. Wir hatten keine andere Wahl, als wieder an ihm vorbeizufahren. Jason trat aufs Gas und beschleunigte ein wenig, als wir vorbeifuhren. Diesmal drehte der Mann langsam den Kopf, um uns zu folgen. Seine Augen blinzelten nicht, sie verließen das Auto nicht. Als wir vorbeifuhren, erhaschte ich einen Blick auf sein Gesicht. Ein leerer, ausdrucksloser Blick. Seine Haut war blass und straff über seinen Zügen, als hätte er seit Wochen nichts gegessen. »Das ist nicht normal«, murmelte Maria. »Mit ihm stimmt was nicht«, niemand widersprach. Wir waren alle angespannt. Jason warf immer wieder Blicke in den Rückspiegel, aber der Mann folgte uns nicht. Trotzdem lag eine dicke Spannung in der Luft und niemand wagte es, das Schweigen zu brechen. Etwa 10 Minuten später sahen wir in der Ferne Lichter. Es schien eine kleine Tankstelle oder Raststätte zu sein. Erleichterung durchflutete mich. Endlich konnten wir anhalten, uns sammeln und herausfinden, wo wir waren und vielleicht wieder Empfang bekommen. Jason fuhr auf den Parkplatz und wir stiegen alle aus, streckten die Beine und versuchten, das Unbehagen abzuschütteln. Die Tankstelle war alt, mit flackernden Neonlichtern und einem einzigen Angestellten drinnen, der nicht einmal aufblickte, als wir eintraten. Maria und Sarah gingen auf die Toilette, während Jason und ich draußen blieben und die Karte auf seinem Handy überprüften. »Glaubst du, wir werden den Typen wieder sehen?« »Srenje«, fragte Jason halb scherzend. »Ich hoffe nicht. Diese Straße hat echt schlechte Vibes.« Während wir dort standen, schaute ich mich auf dem Parkplatz um. Da war er der Mann, am Rande des Lichts stehend, kaum sichtbar im Schatten. »Jason«, sagte ich, »er ist hier.« Jason folgte meinem Blick und sein Gesicht erbleichte. Der Mann stand da, beobachtete uns, seine Gestalt kaum erkennbar in der Dunkelheit. »Wir verschwinden«, sagte Jason ohne zu zögern. Er drehte sich zum Auto und winkte den anderen, sich zu beeilen. Wir stiegen wieder in den Geländewagen und Jason startete den Motor, raste mit Vollgas vom Parkplatz, ohne einen Blick zurückzuwerfen. Während wir davonfuhren, starrte ich in den Rückspiegel und erwartete, den Mann dort zu sehen, wie er uns nachblickte. Aber er war nicht da. »Wo ist er hin?« »Srenje«, murmelte ich. »Was meinst du?« Zwingend fragte Sarah und sah mich an. »Der Typ. Er stand bei den Bäumen. Jetzt ist er weg.« Jason sagte nichts, trat nur noch stärker aufs Gas und wir fuhren weiter die leere Straße entlang. Die Atmosphäre im Auto war angespannt und niemand sprach für eine ganze Weile. Wir fuhren stundenlang, so schien es, und versuchten, so viel Abstand wie möglich zwischen uns und diesem Mann zu bringen. Die Straße wand sich, aber egal wie weit wir kamen, es tauchte kein Dorf auf, keine Tankstelle, nicht einmal ein Schild. Nur endlose Dunkelheit, endlose Straße. Irgendwann fragte Maria, »Sind wir verloren?« Jason schüttelte den Kopf. »Nein, wir sind noch auf derselben Straße.« Aber es fühlte sich nicht mehr wie dieselbe Straße an. Es war, als wären wir in einer Endlosschleife gefangen, fuhren immer wieder denselben Autobahnabschnitt, ohne Ausweg. Dann sah ich es vor uns wieder, die Brücke. Irgendwie waren wir zum Ausgangspunkt zurückgekehrt. Jason sagte kein Wort. Er schaltete nur in den Rückwärtsgang und begann langsam zurückzusetzen. Keiner von uns sprach. Wir waren wie erstarrtes Dart, starrten auf die Gestalt, die am Brückeneingang stand. Es war, als wären wir gefangen, unfähig vorwärts zu kommen. Dann geschah etwas Unerwartetes. In der Ferne hinter uns tauchten Lichter auf. Ein Auto näherte sich. Jason hörte auf zu rangieren, seine Augen auf den Rückspiegel geheftet. »Da kommt jemand«, flüsterte ich. Das Auto hinter uns kam näher. Für einen Moment keimte Hoffnung in mir auf. Vielleicht waren wir doch nicht auf dieser endlosen Straße gefangen. Vielleicht konnte dieses Auto uns helfen, oder wenigstens waren wir nicht mehr allein. Doch als das Auto näher kam, stimmte irgendetwas nicht. Die undeutliche Silhouette eines Fahrzeugs, das sich langsam auf uns zubewegte, Ich drehte mich im Sitz um und beobachtete, wie es immer näher kroch. Es fuhr nicht schnell, nur schleppend, als würde es warten. Jason sah es auch. Sollen wir anhalten und es vorbeilassen? Srenja, fragte er. Doch selbst als er es sagte, wusste ich, dass das keine gute Idee war. In diesem Moment klopfte eine Hand sanft ans Seitenfenster. Kein lautes Klopfen, nur ein leichtes Tippen, als wollte jemand unsere Aufmerksamkeit, ohne uns zu erschrecken. Maria schrie: Oh mein Gott! Wir drehten uns alle gleichzeitig um. Da stand er, der Mann, direkt neben dem Auto, sein Gesicht nur Zentimeter von der Scheibe entfernt. Derselbe Mann, den wir an der Brücke gesehen hatten, den wir hinter uns lassen wollten. Er lächelte nicht, tat nichts. Er starrte nur, sein Gesicht blass. Jason wartete nicht auf eine Reaktion. Er schaltete in den Fahrgang, trat das Gaspedal durch und wir rasten auf die Brücke zu. Wir überquerten sie mit hoher Geschwindigkeit. Das Auto bebte, als die Reifen über die Metallgitter ratterten. Die Brücke schien diesmal länger, die andere Seite weiter entfernt als zuvor. Aber Jason ließ nicht nach. Wir sahen nicht zurück, überprüften nicht, ob der Mann uns noch folgte. Wir konzentrierten uns nur darauf, das Ende der Brücke zu erreichen. Endlich tauchte die andere Seite auf und Jason beschleunigte, bis die Brücke außer Sicht war. Wir fuhren eine gefühlte Ewigkeit. Das Auto war still, alle zu verängstigt, um auch nur zu atmen. Dann sahen wir plötzlich etwas, ein Straßenschild, das wir vorher nicht bemerkt hatten. Es war abgenutzt und verwittert, aber es war ein Zeichen von Zivilisation. Es wies zum nächsten Ort, nur ein paar Kilometer entfernt. Wir sprachen kein Wort, bis wir auf dem beleuchteten Parkplatz einer Tankstelle ankamen. Jason parkte und wir blieben alle einen Moment sitzen, noch zu mitgenommen, um uns zu bewegen. Wir haben es geschafft, flüsterte Sarah mit zitternder Stimme. Jason nickte, aber keiner von uns fühlte die Erleichterung, die wir hätten spüren sollen. Selbst als wir ausstiegen und die gut beleuchtete Tankstelle betraten, konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, dass uns etwas verfolgt hatte. Dass wir nur knapp dem entkommen waren, was auch immer da draußen lauerte. Während wir den Tank füllten und drinnen etwas zu essen kauften, warf ich einen letzten Blick auf die Straße. Sie war leer. Nur ein langes Stück Asphalt, das zurück zur Brücke führte, zurück in die Dunkelheit. Aber etwas sagte mir, dass es nicht vorbei war, dass wir ihn nicht zum letzten Mal gesehen hatten, dass er eines Tages, vielleicht auf einer anderen Reise, auf einer anderen vergessenen Autobahn, auf uns warten würde. Es ist über 6 Monate her, seit dies passiert ist, aber ich komme immer noch nicht darüber hinweg. Ich habe nicht die Mittel für eine Therapie, also dachte ich, vielleicht könnte es mir helfen, meine Erfahrungen hier zu teilen. Vielleicht findet jemand, der dies liest, eine hilfreiche Lösung für mich. Oder vielleicht wird alles nur noch schlimmer. An diesem Punkt bin ich bereit, alles zu versuchen. Ich schlafe nicht gut und es beginnt, andere Bereiche meines Lebens zu beeinträchtigen. Bitte hört mir zu und zögert nicht, eure Gedanken zu teilen oder noch besser, mir kostengünstige Möglichkeiten für professionelle Hilfe aufzuzeigen. Ich war auf dem Weg zur Post, um ein Paket zu verschicken, als mein Auto stehen blieb. Das war nichts Neues. Es ist ein altes Auto und die Anzeigen begannen genau nach Ablauf der Garantie zu versagen. Ich bin Studentin und lebe bei meinen Eltern. Keiner von uns hat das Geld, um ein scheinbar unbedeutendes Problem zu beheben. Solange der Tacho noch funktioniert, bin ich zufrieden. Leider ist die Benzinuhr eines der defekten Instrumente. Sie funktioniert nur, wenn sie will. Bei weniger als einem Vierteltank kann man ihr nicht trauen. Das habe ich auf die harte Tour gelernt, als ich auf einer vielbefahrenen Straße ohne Sprit liegen blieb. Seitdem versuche ich, den Tank über einem Viertel zu halten, aber ich führe immer einen kleinen Benzinkanister im Kofferraum mit nur für den Fall. An dem Tag des Vorfalls muss der Tank komplett leer gewesen sein. Diesmal war ich auf einem ruhigen Straßenabschnitt. Ich überprüfte mein Handy und fand eine Tankstelle weniger als eine Meile entfernt. Es war ein kühler, angenehmer Tag mit einer leichten Brise. Ich dachte, ich hätte keinen besseren Tag wählen können, um ohne Benzin dazustehen. Ich war vielleicht ein paar Minuten gegangen, als ich ein Auto von hinten nähern hörte. Ich trat ins Gras, um sicherzugehen, dass ich nicht angefahren würde. Als das Auto vorbeifuhr, verlangsamte es. Ich sah einen jungen Mann, der sich aus dem Beifahrerfenster lehnte. Er lächelte und wirkte freundlich. Ich war unsicher, was er wollte. Ich hatte nicht per Anhalter gefahren oder irgendetwas getan, das diesen Eindruck hätte erwecken können. Ich nickte und sagte freundlich, »Hallo!« Ich wusste nicht, was ich sonst tun sollte. Ich blickte wieder nach vorn und ging weiter. Nach etwa 5 Schritten rief der Beifahrer mir zu, »Brauchst du eine Mitfahrgelegenheit?« Ein Schauer lief mir den Rücken hinunter. »Seht ihr?« Er stellte die Frage, aber beendete sie mit einer abfälligen Beleidigung. Ich sage nur, sie beginnt mit einem S. Dieser Typ schien Streit zu suchen. Ich bin kein aggressiver Mensch und habe mich immer bemüht, andere mit Respekt zu behandeln. Ich tat so, als hätte ich ihn nicht gehört, und ging weiter. Er schrie es erneut, diesmal wütend. Ich begann schneller zu gehen. Der Fahrer beschleunigte, um mich einzuholen. Der Beifahrer rief wieder, »Hey, hast du mich nicht gehört?« »Srenje«, und beendete den Satz mit derselben Beleidigung. Ich zitterte bereits. Ich hatte schreckliche Angst, sie würden mich angreifen. Irgendwie brachte ich den Mut auf, ihm zu sagen, dass ich keinen Ärger wollte. Er lachte nur und sagte, »Ich sollte dir in die Zähne treten, weil du frech wirst.« Genau das hatte ich befürchtet. Ich geriet in Panik und begann zu rennen. Ich war am Straßenrand gefangen, ohne Fluchtmöglichkeit. Ein Zaun versperrte mir den Weg zum offenen Feld neben der Fahrbahn. Ich war zu verängstigt, um mich umzudrehen, aber ich hörte das Auto dicht hinter mir. Meine einzige Hoffnung war die Kreuzung etwa 50 Meter vor mir. Ich sah ein Auto aus der Gegenrichtung kommen und hoffte, das würde sie davon abhalten, mich anzugreifen. Ich rannte schneller. Ich war etwa 30 Meter vom Stoppschild entfernt, als ich das Auto beschleunigen hörte. Als es an mir vorbeifuhr, spürte ich einen stechenden Schmerz im Hinterkopf. Dann wurde alles schwarz. Als ich wieder zu Bewusstsein kam, knieten eine Frau mittleren Alters und ein Mann neben mir. Mein Kopf schmerzte und meine Ohren sausten. Ich versuchte, mich aufzusetzen, aber die Frau hielt mich zurück. Sie sagte, ein Krankenwagen sei unterwegs. Dann sagte sie etwas, das mir in dem Moment seltsam vorkam. »Keine Sorge, wir haben gesehen, wie diese Jungs die Bierflasche geworfen haben. Donny hat sich das Kennzeichen notiert. Die kommen damit nicht durch.« Donny war der Mann neben mir. Später erfuhr ich, dass der Beifahrer des Autos mir eine Literbierflasche an den Kopf geworfen hatte. Die Flasche traf mich am Hinterkopf und ich verlor das Bewusstsein. Der Krankenwagen brachte mich ins Krankenhaus, wo ich zur Beobachtung über Nacht blieb. Meine Eltern holten mich ab und seitdem bin ich zu Hause. Seit diesem Tag habe ich Angst, das Haus zu verlassen. Ich bin nur einmal rausgegangen, um den Beifahrer zu identifizieren. Den ganzen Tag über war ich nervös und ängstlich. Als ich ein Auto desselben Modells wie das meiner Angreifer sah, bekam ich eine Panikattacke. Sie wurden verhaftet, kamen aber noch am selben Tag gegen Kaution frei. Ich habe Angst, sie könnten Rache üben. Mein Zuhause ist jetzt der einzige Ort, an dem ich mich sicher fühle. Ich habe immer noch Albträume und der Schlafmangel hat mich psychisch belastet. Allein die Erinnerung daran bringt mich jetzt zum Weinen. Ich bin am Ende meiner Kräfte und würde jede Hilfe annehmen. Bitte, könnt ihr mir etwas vorschlagen, wie dieser Albtraum enden kann? Ich hatte gerade meinen 20. Geburtstag hinter mir, als die Türme fielen. Die Gesellschaft befand sich mitten in einem massiven Wandel, aber das bedeutete nichts für mich. Ich war nur ein Studienabbrecher ohne besondere Fähigkeiten, der eine Ausbildung zum Zimmermann machte. Und mein Leben unterschied sich nicht von dem, was ich für die meisten Jungs in dem Alter erwartet hatte. Meine Eltern hatten mich verstoßen, als ich die Uni abbrach, und ich hatte Glück, eine billige Garage in der Nähe meiner Arbeitsstelle zu finden. Der Ort roch nach Hund, aber es war besser, als obdachlos zu sein. Damals fuhr ich einen Honda von 1991. Den mir meine Eltern zum 18. Geburtstag geschenkt hatten. Er war weit über seine besten Jahre hinaus und stand oft in der Werkstatt. Wie Sie sich vorstellen können, hatte ich eines Tages, als er wieder einmal liegen blieb, eine seltsame und beängstigende Erfahrung. Es war Hochsommer und ich kam von der Arbeit nach Hause. Ein Zug hielt den Verkehr für etwa 10 Minuten auf. Das Stehen in der Hitze ließ den Motor überhitzen und ich musste die Heizung einschalten, obwohl es draußen über 100 Grad hatte. Ein paar Minuten später passierte der Zug und die Schranke hob sich. Der Verkehr setzte sich wieder in Bewegung, aber die Überhitzungswarnleuchte blieb an. Ich wusste, dass ich in Schwierigkeiten war. So etwas war mir noch nie passiert. Die Nadel des Temperaturanzeigers stieg weiter und der Geruch von Brennendem zwang mich zum Anhalten. Ein paar Meilen zurück war eine kleine Tankstelle gewesen und ich hoffte, dass mir dort jemand helfen oder das Auto wenigstens so weit reparieren konnte, dass ich nach Hause kam. Als ob das etwas geholfen hätte. Ich schloss die Fenster. Nein, ich hatte keine Klimaanlage. Verriegelte die Türen und machte mich zu Fuß auf den Weg zur Werkstatt. Der Weg war lang und alles andere als angenehm, aber ich war jung und an die Hitze gewöhnt. Ein paar Mal machte ich unter einem Baum Pause. Trotzdem schaffte ich es in etwa 45 Minuten zur Tankstelle. Ich war überrascht, wie still es war. Niemand war an den Zapfsäulen und aus der Werkstatt waren keine Geräusche zu hören. Ich überlegte, ob sie vielleicht geschlossen war, aber das geöffnete Schild war beleuchtet. Als ich zur Tür kam, bemerkte ich, dass sie einen Spalt offen stand. Ich konnte wegen all der Aufkleber und Werbeschilder nicht hineinsehen. Als ich eintrat, läutete die Türglocke. An der Kasse war niemand, aber ich hörte Scharren um die Ecke. Naiv ging ich weiter und wollte gerade etwas sagen, als ich zwei Männer sah, die am Boden um eine Pistole rangen. Mein erster Impuls war zu helfen, aber ich hatte keine Ahnung, wer von beiden der Gute war. Der Mann unten zeigte Anzeichen von Erschöpfung. Die Verzweiflung und Angst in seinem Gesicht verfolgen mich bis heute. Ich sah, dass er nur noch Sekunden davon entfernt war, die Kontrolle zu verlieren, als er ein jämmerliches Wimmern von sich gab. Ich warf alle Vorsicht über Bord und sprang auf seinen Angreifer. Ich legte ihm einen Würgegriff an, was seine Aufmerksamkeit vom Kampf um die Waffe ablenkte und dem anderen Mann ermöglichte, sie ihm zu entreißen. In diesem Moment verriegelte ich den Griff und wartete. Der Typ versuchte, mich zu packen, aber er wurde bereits ohnmächtig. Ich hielt noch ein paar Sekunden länger zu, bis sein Körper schlaff wurde. Erst als ich sicher war, dass er nicht nur so tat, ließ ich los. Ich wollte ihn nicht töten, nur bewusstlos machen. Vorsichtig ließ ich seinen Körper auf den Boden gleiten und sah den anderen Mann an. Ich war erleichtert, das Logo des Ladens auf seinem Hemd zu sehen. Auf der anderen Seite stand sein Name. Ich richtete mich auf und streckte ihm die Hand hin. »Freut mich, dich kennenzulernen, Paul. Ich heiße Mike. Geht es dir gut?« Er rang noch nach Luft, brachte aber ein raues »Ja« heraus. Ich wusste, dass der andere jeden Moment aufwachen würde und schlug vor, ihn zu fesseln, bis die Polizei eintraf. Er gab mir die Waffe und bat mich, auf den Typen aufzupassen, während er in der Werkstatt nach Kabelbindern suchte. Er verschwand durch eine Tür und kam Sekunden später zurück. Der Räuber kam langsam zu sich, war aber noch völlig benommen. Ich hob ihn hoch, damit Paul ihm Fesseln anlegen konnte. Der Räuber begann sich zu wehren. Paul fing an, ihn zu schlagen. Es schien etwas unfair, aber ich würde einem Mann, der kurz davor gewesen war zu sterben, nicht vorschreiben, nett zu seinem Angreifer zu sein. Einer der Schläge traf ihn am Kopf und er hörte auf, sich zu wehren. Wir brachten die Fesseln an und ich bewachte ihn, bis Paul die Polizei rufen konnte. Überraschenderweise waren die Beamten sehr verständnisvoll. Es stellte sich heraus, dass der Räuber bereits mehrere andere Läden in der Stadt überfallen und sogar einen armen Mann angeschossen hatte. Als Paul das hörte, wurde er blass und die Sanitäter mussten ihn wegen eines Schocks behandeln. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass der Räuber jetzt entweder tot oder im Gefängnis ist. In dieser Lebensweise gibt es keine Zukunft, das ist sicher. Als alles vorbei war, organisierte ich einen Abschleppwagen, der mein Auto zu einer anderen Werkstatt brachte. Der Fahrer war auf dem Weg zu einem anderen Einsatz und setzte mich zu Hause ab. Ein paar Tage später besuchte ich Paul, um nach ihm zu sehen, und er erzählte mir, wie alles angefangen hatte. Das Verrückteste war, dass er nicht einmal der übliche Kassierer war. Er war nur der Mechaniker. Der normale Angestellte hatte einen Familiennotfall und Paul musste einspringen, bis ein anderer Kassierer kam. Er war gerade dabei, den Ölwechsel zu machen, als die Türglocke läutete. Der bewaffnete Mann näherte sich ihm nur wenige Schritte von der Verbindungstür entfernt. Paul sah, dass er eine Skimaske trug, und in seinem Kopf bedeutete das, dass er sterben würde. Sein Überlebensinstinkt setzte ein und er griff nach der Waffe, genau als ich ankam. Er gab zu, dass er kurz davor gewesen war, die Kontrolle zu verlieren, als ich auftauchte, und bedankte sich überschwänglich bei mir. Dann umarmte er mich fest. Ich werde nicht leugnen, dass wir beide in diesem Moment ein wenig geweint haben. Im Laufe der Jahre haben wir durch Weihnachtskarten und Geburtsanzeigen Kontakt gehalten. Ich bin froh, sagen zu können, dass er mit 67 immer noch quicklebendig ist, und ich wünsche ihm noch viele glückliche Jahre. Ich bin eine 24-jährige Frau und lebe derzeit im Westen der USA. Vor ein paar Wochen hatte ich eine seltsame und beängstigende Begegnung. Zwei meiner Freundinnen haben in derselben Woche Geburtstag und ich war damit beschäftigt, die perfekten Geschenke für sie zu finden. Ich war auf dem Heimweg von einer 30-Meilen-Rundfahrt, als ich etwa 20 Meilen von meinem Zuhause entfernt mein vorderer linker Reifen plötzlich platt war. Ich fuhr auf einen breiten Seitenstreifen und stieg aus, um nachzusehen. Der Reifen hatte ein riesiges Loch, aber zum Glück habe ich einen AA-Vertrag genau für solche Situationen. Ich suchte die Nummer in meinem Telefon und wählte. Genau in diesem Moment hielt ein alter Arbeitswagen vor mir und parkte. Ich dachte, es wäre ein hilfsbereiter Samariter. Ich stieg aus, um ihm mitzuteilen, dass alles in Ordnung sei. Doch er behauptete, von AA zu sein, und zeigte auf den ETAA-Aufkleber an meinem Fenster. Er sagte, er käme gerade vorbei und wollte mir den Anruf ersparen. Ich fragte ihn nach seinem Truck und er erklärte, er sei eigentlich ein Subunternehmer der Firma. Währenddessen war die PAA-Mitarbeiterin noch am Telefon. Das kam mir verdächtig vor, also log ich und sagte, ich spreche mit meinem Ehemann und wäre gleich wieder frei. Er ging zurück zu seinem Truck. Als er außer Hörweite war, fragte ich die Mitarbeiterin, ob sie Subunternehmer beschäftigten. Sie bejahte, sagte aber, alle würden Abschleppwagen fahren, falls ein Abschleppdienst nötig wäre. Das war nicht, was ich hören wollte, und ein beklemmendes Gefühl breitete sich in meinem Magen aus. Ich erklärte schnell die Situation und sie versprach, einen Polizeibeamten zusammen mit der Pannenhilfe zu schicken. Aus Angst legte ich einfach auf, doch das Wissen, dass die Polizei unterwegs war, gab mir etwas Sicherheit zurück. Ich steckte das Telefon ein und winkte den Mann heran. Er schien langsam nervös zu werden. Ich schätzte, dass die Polizei mindestens 15 Minuten brauchen würde, also beschloss ich, ihn zu beschäftigen. Ich stellte ihm eine Reihe sinnloser Fragen, die meisten ohne Bezug zum Thema. Er wirkte genervt, beantwortete aber jede. Plötzlich klingelte mein Telefon Ich ging ran und die Mitarbeiterin fragte, ob alles in Ordnung sei. Ich bejahte und entschuldigte mich fürs Auflegen. Der Mann musste Verdacht geschöpft haben und begann sich umzusehen. Ich entschuldigte mich bei ihm und formte mit den Lippen die Worte »Mein Mann«. Ich versicherte ihm, es würde nur eine Minute dauern, dann könnte er den Reifen wechseln. Die Mitarbeiterin bestätigte, dass der Beamte unterwegs sei und gleich da wäre. Sie behielt recht. Weniger als eine Minute später hielt ein Streifenwagen hinter seinem Truck. Der Mann sagte, er müsse gehen und wollte schnell abhauen. Doch glücklicherweise schnappte ihn der Polizist noch. Ich bedankte mich bei der Mitarbeiterin und legte diesmal richtig auf. Ich stieg ins Auto und beobachtete, wie der Polizist mit dem Mann sprach. Bald traf ein zweiter Streifenwagen ein. Wenige Minuten später kam der echte TAA-Helfer. Er arbeitete schnell und wechselte den Reifen in wenigen Minuten. Während er fertig wurde, legte der Polizist dem Mann Handschellen an und führte ihn ab. Erleichtert bedankte ich mich beim Mechaniker und fuhr weiter. Ich kam kurz darauf zu Hause an und frage mich seitdem, was aus diesem falschen Helfer geworden ist. Bis heute habe ich keine Anrufe von der Polizei oder ETAA erhalten, wahrscheinlich ein gutes Zeichen. Ich möchte lieber nicht wissen, ob der Typ ein Serienmörder oder etwas Ähnliches war. Seitdem habe ich den Benemo-AA-Aufkleber von meinem Auto entfernt. Er war das Auffälligste, was den Mann zu mir gezogen hatte. Ein Magnet für Verrückte am Auto schien keine gute Idee. Ich rate allen alleinstehenden Frauen, ähnliche Kennzeichnungen von ihren Fahrzeugen zu entfernen, egal wie unbedeutend sie erscheinen. Nach dem, was ich gelesen habe, nutzen Kriminelle solche Dinge, um eine oberflächliche Verbindung zu ihren Opfern herzustellen und sie in ihr Netz zu locken. Es sollte niemandem erklärt werden müssen, wie stressig und unsicher die letzten 2 bis 3 Jahre waren. Unzählige Menschen weltweit haben ohne eigenes Verschulden ihre Häuser, Unternehmen und geliebten Menschen verloren. Als die Pandemie nachließ und die Beschränkungen aufgehoben wurden, zählte ich mich zu den Glücklichen, die verschont blieben. Vielleicht war es meine Arroganz, aber das Universum fand einen Weg, das zu ändern. Wegen eines alten Autos und eines betrunkenen Fahrers wurde mir die wichtigste Person in meinem Leben genommen. Ich war unsicher, ob ich das überstehen könnte, aber mit viel Hilfe von Freunden und anderen, die ähnliche Verluste erlitten hatten, konnte ich langsam eine Zukunft ohne ihn erkennen. Ich teile meine Erfahrung, um anderen zu zeigen, dass es Hoffnung gibt nach einem so unermesslichen Verlust. Alan und ich heirateten spät. Er hatte Bedenken wegen der schrecklichen Scheidungsgeschichten seiner Freunde. Ich war bereits einmal verheiratet gewesen, was sein Misstrauen nicht gerade minderte. Ich war über 30 und wollte eine Familie gründen. Alan wusste das, aber ich drängte ihn nicht. Schließlich kam er zu dem Schluss, mich nicht verlieren zu wollen, und machte mir einen Heiratsantrag. Ich nahm glücklich an. Um ehrlich zu sein, hatte ich Angst, er würde meine Absichten durchschauen und mich gehen lassen. Glücklicherweise bekamen wir beide, was wir wollten, und freuten uns auf unsere gemeinsame Zukunft. Wir versuchten jahrelang schwanger zu werden, ohne Erfolg. Mein Arzt schlug Fruchtbarkeitsbehandlungen vor. Wegen der Kosten verschoben wir den Kauf eines neuen Autos, das übrigens dringend nötig war, um die Verfahren zu bezahlen. Wir schafften nur eine Runde, bevor die Pandemie begann. Unsere Träume schienen mit jedem Monat unwahrscheinlicher zu werden, aber wir gaben die Hoffnung nicht ganz auf. Als der Sommer 2021 kam, begann sich in unserer Gegend wieder so etwas wie Normalität einzustellen. Unser Lieblingsrestaurant hatte gerade wieder für Gäste geöffnet. Alan und ich stiegen in meinen 20 Jahre alten Volkswagen Golf und fuhren ins Stadtzentrum. Das Essen war so fantastisch, wie ich es in Erinnerung hatte. Ich war im 7. Himmel. Auf dem Heimweg begann mein Golf Motorprobleme zu bekommen. Das war nichts Neues, das arme Auto hatte viel länger gehalten, als zu erwarten gewesen wäre. Die Ruckler und Stöße wurden schlimmer, bis der Motor komplett ausfiel. Wir rollten ein paar Meter auf den Seitenstreifen und blieben stehen. Alan rief den ADAC an und wir warteten im Auto auf den Abschleppwagen. Wir hatten etwa 10 Minuten gewartet, als ein Highway-Polizist auftauchte. Alan stieg aus, um mit ihm zu sprechen. Soweit ich hören konnte, bot der Beamte routinemäßig Hilfe an. Unser Bundesstaat bietet solche Dienstleistungen an. Alan erklärte ihm die Situation und sie unterhielten sich, als plötzlich alles außer Kontrolle geriet. Aus dem Nichts hörte ich einen gewaltigen Aufprall. Unmittelbar danach sah ich das Streifenwagen auf das Heck meines Golfs zurasen. Meine letzte Erinnerung war, wie der Beamte versuchte, Alan aus dem Weg des herannahenden Fahrzeugs zu stoßen, aber es war bereits zu spät. Beide Männer starben auf der Stelle. Ich kam einige Sekunden später wieder zu Bewusstsein. Zuerst war ich desorientiert, aber der Geruch von Rauch holte mich in die Realität zurück. Durch die Windschutzscheibe sah ich, dass mein Auto etwa 20 Meter weiter auf dem Seitenstreifen zum Stehen gekommen war. Ich hatte keine unerträglichen Schmerzen. Vorsichtig stieg ich aus den zerstörten Überresten meines Autos. Die Lichter des Streifenwagens funktionierten noch und erhellten die Umgebung. Das Polizeiauto stand ein paar Meter weiter auf einem Feld neben dem Seitenstreifen. Das Auto, das den Unfall verursacht hatte, stand ein paar Meter dahinter. Die Leichen von Alan und dem Beamten lagen verstreut in der Nähe. Es war offensichtlich, dass ich für keinen von beiden etwas tun konnte. Darüber möchte ich nicht weiter sprechen. Während ich versuchte, das Grauen der Szene zu verarbeiten, hörte ich betrunkenes Geschrei aus dem hinteren Auto. Ich sah hin und erblickte einen Mann mittleren Alters, der blutüberströmt aus der Fahrerseite taumelte. Mein Hilfsinstinkt setzte ein und ich rannte zu ihm. Doch als ich näher kam, schlug mir der Alkoholgeruch entgegen. Ich verlor die Fassung. Ich griff den Typen an, der nicht einmal verstand, was vor sich ging. Einige gute Samariter, die angehalten hatten, mussten mich von dem Betrunkenen wegziehen. Ich brach an Ort und Stelle zusammen. Eine Sanitäterin führte mich schweigend zum Krankenwagen und half mir auf die Trage. Während die Sanitäter arbeiteten, weinte ich wie noch nie zuvor. Die Ärzte waren erstaunt über meinen Zustand. Abgesehen von starken Prellungen an Brust und Knien, hatte ich keine ernsthaften Verletzungen. Ich verbrachte den Rest der Nacht in der Notaufnahme und wurde am nächsten Nachmittag entlassen. Die volle Wucht des Verlusts von Alan traf mich noch nicht ganz. Das sollte erst nach der Beerdigung kommen. Und wenn ich schon von der Beerdigung spreche, es bewegte mich zu sehen, wie viele Leute kamen, um sich zu verabschieden. Viele davon Menschen, die ich nie zuvor gekannt hatte. Trotz meiner Bedenken besuchte ich auch den Gedenkgottesdienst des Beamten. Seine Familie empfing mich herzlich und wir trauerten gemeinsam. Als der Wirbel nach dem Unfall sich gelegt hatte, blieb ich allein mit meinen Gedanken zurück. Erst dann spürte ich das volle Gewicht dessen, was geschehen war. Der Mann, mit dem ich so sehr eine Familie gründen wollte, war für immer fort. Fast 4 Monate verließ ich das Haus nicht. Ohne die Hilfe einiger wunderbarer Menschen wäre ich wahrscheinlich verhungert. Erst als eine enge Freundin mich überredete, einer Trauergruppe beizutreten, begann ich langsam wieder klarzukommen. Obwohl es noch nicht so lange her ist, hat mir die Gruppe enorm geholfen. Ich bin die Erste, die zugibt, dass ich noch einen langen Weg vor mir habe. Doch wenn mir vor 9 Monaten jemand gesagt hätte, dass ich ohne Alan weiterleben könnte, hätte ich ihm wahrscheinlich ins Gesicht gespuckt. Es mag wie ein abgedroschener Spruch klingen, aber es scheint wirklich so, als könne Zeit alle Wunden heilen. Was sie nicht sagen, ist, dass jede tiefe Wunde eine Narbe hinterlässt. Für manche mag diese Narbe eine schmerzhafte Erinnerung an das Trauma der Vergangenheit sein. Ich ziehe es vor, sie als Denkmal zu sehen, als Hommage an einen Mann, den ich immer lieben werde. Das lässt mich lächeln, und ein Lächeln ist niemals eine schlechte Sache. Als sich das Chaos nach dem Unfall gelegt hatte, blieb ich allein mit meinen Gedanken zurück. Erst dann lastete die ganze Wahrheit wirklich auf mir. Der Mann, mit dem ich so sehr eine Familie gründen wollte, war für immer gegangen. Fast 4 Monate verließ ich das Haus nicht. Ohne die Hilfe einiger wunderbarer Menschen wäre ich wahrscheinlich verhungert. Erst als eine enge Freundin mich überredete, einer Trauergruppe beizutreten, begann ich langsam wieder zur Vernunft zu kommen. Obwohl es noch nicht so lange her ist, hat mir die Gruppe enorm geholfen. Ich bin die Erste, die zugibt, dass ich noch einen langen Weg vor mir habe. Doch wenn man mir vor 9 Monaten gesagt hätte, ich könne ohne Alan weiterleben, hätte ich ihnen wahrscheinlich ins Gesicht gespuckt. Es mag wie ein abgedroschenes Klischee klingen, aber es scheint wirklich, als könne Zeit alle Wunden heilen. Was sie meist nicht sagen, ist, dass jede tiefe Wunde eine Narbe hinterlässt. Für manche mag diese Narbe eine schmerzhafte Erinnerung an das Trauma sein. Ich ziehe es vor, sie als ein Denkmal zu sehen, als Hommage an einen Mann, den ich immer lieben werde. Das lässt mich lächeln. Und ein Lächeln ist niemals etwas Schlechtes. Das ist mir nicht selbst passiert, aber ich dachte, die Geschichte ist so gut, dass ich sie hier teilen muss. Mein Freund war damals mit einem Mädchen aus dem Nachbarort zusammen. Sie gehörte zu einer Gruppe, mit der wir oft Zeit verbrachten. Unsere Dörfer waren durch etwa 10 Meilen Wald und Ackerland getrennt. Wir fuhren oft auf der Hauptstraße zwischen den Orten hin und her. Seit unserer Kindheit kannten wir diese Straße gut. Sie hatte nie einen schlechten Ruf und galt nicht als gefährlich. Mir war jedenfalls kein ähnlicher Vorfall bekannt. Die Straße war alt und an einigen Stellen holprig, aber das ist in Kleinstädten in Texas normal. An den meisten Tagen wären einige von uns mit ihm gefahren, aber aus irgendeinem Grund war er diesmal allein. Er hatte gerade seine Freundin verlassen und war etwa 5 Minuten unterwegs, als ein blinkendes Licht im Rückspiegel seine Aufmerksamkeit erregte. Er blickte auf und sah einen alten Jeep Cherokee, der ihm Lichthupe gab. Er fuhr etwa 75 Meilen pro Stunde und der Jeep holte schnell auf. Er nahm an, der Fahrer hätte einen Notfall und wollte überholen. Also wechselte er die Spur, um den Jeep vorbeizulassen. Doch der Jeep wechselte ebenfalls die Spur. Er war verwirrt. Vielleicht hat er mich falsch verstanden, dachte er. Er beschleunigte etwas und kehrte auf seine ursprüngliche Spur zurück. Der Jeep tat dasselbe. Er war unsicher, was er tun sollte, und während er überlegte, beschleunigte der Jeep und rammte ihn von hinten. Er verlor fast die Kontrolle, konnte aber gerade noch gegensteuern. Wie man sich vorstellen kann, war er völlig panisch. Er tat das Einzige, was ihm vernünftig erschien. Er trat das Gaspedal durch. Sein Honda Accord war durchaus in der Lage, den Jeep abzuhängen. Leider reagierte er einen Moment zu spät und der Jeep rammte ihn erneut. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich in dieser Situation die Kontrolle behalten hätte, aber er schaffte es. Langsam konnte er Abstand gewinnen und genau da machte er einen folgenschweren Fehler. Rechts von ihm war eine Ausfahrt, Bart. Er wusste, dass sie nur zu mehr einsamem Land und Wald führte. Vielleicht dachte er, er könnte den Jeepfahrer mit einer abrupten Ausfahrt abschütteln. Er hat mir nie eine klare Antwort darauf gegeben. Jedenfalls bog er kurz vor der Ausfahrt scharf über zwei Spuren ab und verließ die Autobahn. Er dachte, er hätte den Verfolger abgehängt, doch der vertraute Umriss des Jeeps klebte wieder an seinem Heck. Die Optionen gingen ihm aus und das wusste er. Jetzt war die Situation noch schlimmer. Der Zubringer war von der Autobahn aus kaum zu sehen und es wurde dunkel. Wenn niemand vorher gesehen hatte, was passierte, war er jetzt wirklich verloren. Am Fuß eines Hügels raste er über ein Stoppschild und beschleunigte den nächsten Hügel hinauf. Bald käme eine Auffahrt, die er nehmen wollte. Die Stadtrandgebiete waren nah. Er war sicher, dass der Jeepfahrer die Verfolgung nicht in der Stadt fortsetzen würde. Er musste nur etwas Abstand gewinnen. Das schaffte er auch, aber der Jeep war etwas schneller und rammte ihn ein letztes Mal. Dies war der heftigste Zusammenstoß und ließ ihn endgültig die Kontrolle verlieren. Der Aufprall schleuderte das Auto nach vorne und zur Seite. Rechts fiel die Straße etwa 35 Fuß steil zu einem Bach ab. Ich übertreibe vielleicht etwas, aber es war definitiv sehr hoch. Er erinnert sich, wie das Auto sich einmal überschlug, dann verlor er das Bewusstsein. Das Foto in der Zeitung zeigte das völlig eingedrückte Dach und das zerfetzte Heck. Das Auto hing am Abgrund, Zentimeter davon entfernt, weitere 3 Meter in den Bach zu stürzen. Ein vorbeifahrender Autofahrer sah die Unfalllichter und rief Hilfe. Die Rettungskräfte brachten ihn sofort ins Krankenhaus, wo er mehrere Tage blieb. Seine schwersten Verletzungen waren ein durchbohrter Lungenflügel, mehrere gebrochene Rippen, ein gebrochenes Schlüsselbein und eine schwere Gehirnerschütterung. Die Verstauchungen und Prellungen waren auch nicht ohne, aber er erholte sich vollständig. Ich bin sicher, die meisten fragen sich jetzt, warum würde jemand einen völlig Fremden töten wollen? Hier wird es unklar. Mein Freund sagte, er hätte nichts getan, das solch extremes Verhalten rechtfertigte, und erkannte weder den Jeep noch den Fahrer. Da nie jemand angeklagt wurde, muss ich spekulieren. Vielleicht war es ein Verrückter, der die Gelegenheit sah, einen Fremden von der Straße zu drängen. Verrückteres passiert täglich weltweit. Ich kannte 2 Typen aus unserem Ort, die Schwächere ausnutzten. Einer schlug meinem Freund heimlich ins Gesicht und ich hatte selbst eine Begegnung mit ihnen, kam aber unverletzt davon. Wenn es einer von ihnen war, haben sie sich sicher irgendwann mit dem Falschen angelegt. Aber ich glaube nicht, dass sie es waren. Ich denke, mein Freund sagte oder tat etwas, das jemanden so erzürnte, dass er selbst Justiz übte. Ich war mal im Auto, als jemand einem anderen Fahrer den Stinkefinger zeigte. Fast hätte es Schüsse gegeben. Wie gesagt, es gibt viele Verrückte da draußen. Vielleicht wurde mein Freund für Ähnliches bestraft. Er war nicht der Netteste und konnte arrogant sein. Wir haben lange keinen Kontakt mehr. Vielleicht ist er inzwischen tot. Opfer seiner eigenen Arroganz. Autos sind gefährliche Maschinen. Sie töten jährlich mehr Menschen als fast alles andere. Aber wir akzeptieren das, weil sie so wichtig sind. Zu wissen, dass manche bereit sind, ihr Eigentum zu zerstören und sich selbst zu verletzen. Nur um Rache zu nehmen, das jagt mir wirklich einen Schauer über den Rücken. Ich hatte mich immer auf diese Roadtrips mit meinem Sohn Tom gefreut. Nur wir beide, auf der Autobahn unterwegs und Erinnerungen schaffend. Doch diesmal war alles anders. Wir waren in West Virginia unterwegs zu Verwandten und alles, was schief gehen konnte, ging schief. Die Klimaanlage im Auto war ausgefallen, sodass wir in der stickigen Augusthitze schmorten. Tom, 9 Jahre alt, war unruhig. Und ich war nicht in der Stimmung für irgendwelche Spiele. Die Mischung aus Erschöpfung, Hitze und allgemeiner Frustration wuchs. Und ich brauchte einfach eine Pause von diesen endlosen Kilometern. Wir waren seit Stunden unterwegs, hatten nur kurz zum Tanken angehalten und wir beide mussten dringend auf die Toilette. Als ich ein Schild für einen Rastplatz in ein paar Kilometern Entfernung sah, kam es mir wie ein Segen vor. Endlich könnten wir die Beine vertreten, uns abkühlen und Luft atmen, die nicht kochte. Der Rastplatz war nicht gerade einladend. Einer dieser Orte, die seit einem Jahrzehnt nicht mehr gewartet worden zu sein schienen. Der Parkplatz war halb leer, mit ein paar verstreuten Lastwagen. Das Gebäude selbst war klein, mit abblätternder Verkleidung und rissigen Fenstern. Nicht das Schlimmste, was ich je gesehen hatte, aber auch kein Ort, an dem man bleiben wollte. Tom störte das natürlich nicht. Er wollte nur aus dem Auto raus. Er sprang fast sofort heraus, als ich parkte, und rannte zu den Toiletten, bevor ich ihm sagen konnte, in der Nähe zu bleiben. Ich sah ihm nach und versuchte, die Gereiztheit abzuschütteln, die mich den ganzen Tag begleitet hatte. Ich dachte, ich würde ihn ein bisschen Energie abbauen lassen, während ich selbst auf die Toilette ging. Als ich zum Gebäude ging, hatte ich ein seltsames Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Nichts Offensichtliches, nur dieses Gefühl, dass alles zu still war. Selbst die wenigen Leute, die herumliefen, passten irgendwie nicht, aber ich schob es beiseite. Ich wollte einfach nur zurück auf die Straße. Als wir zum Auto zurückkehrten, bemerkte ich einen weißen Lieferwagen, der ein paar Parkplätze weiter stand. Ein Mann, etwa 50 Jahre alt, saß darin, einfach nur da, als hätte er nichts Besseres zu tun. Seine Augen folgten uns, als wir rückwärts aus dem Parkplatz fuhren, aber ich schenkte dem keine weitere Beachtung. Leute schauen halt, das tun sie nun mal. Wir fuhren zurück auf die Straße und die Dinge schienen sich zu beruhigen. Tom wurde schließlich still und schaute aus dem Fenster und ich begann mich ein wenig besser zu fühlen. Mit den heruntergekurbelten Fenstern war die Luft zwar nicht so erfrischend wie die Klimaanlage, aber immerhin etwas. Ich fing an, darüber nachzudenken, was wir an unserem Zielort tun würden. Vielleicht etwas essen, uns für den Abend entspannen. Der Rastplatz verschwand bereits aus meinen Gedanken. Aber etwa 10 Minuten später sah ich denselben weißen Lieferwagen im Rückspiegel. Er folgte uns eindeutig zu dicht. Zuerst dachte ich, es sei nur ein Zufall. Der Typ musste zur gleichen Zeit wie wir zurück auf die Straße gefahren sein. Doch nach ein paar weiteren Kilometern wurde klar, dass er nicht einfach in die gleiche Richtung fuhr. Er verfolgte uns. Ich versuchte, ihn abzuschütteln, indem ich beschleunigte, aber der Lieferwagen hielt mit. Langsamer zu fahren half auch nicht. Er passte seine Geschwindigkeit an, um den gleichen Abstand zu halten, egal was ich tat. Meine Gereiztheit kehrte zurück, begleitet von etwas Schlimmerem: Unbehagen. »Was macht dieser Lieferwagen, Papa?« »Srenje«, fragte Tom vom Rücksitz. »Ich weiß es nicht, Sohn. Wahrscheinlich nur ein Typ, der nicht aufpasst«, antwortete ich und versuchte, einen leichten Ton beizubehalten. Es gab keinen Grund, ihn zu verängstigen, aber tief im Inneren glaubte ich meine eigene Erklärung nicht. Ich musste herausfinden, was dieser Typ wollte. Nach ein paar weiteren Kilometern zog der Lieferwagen schließlich neben uns und passte seine Geschwindigkeit an. Ich sah zum Fahrer hinüber und bemerkte, wie er mich anstarrte, sein Gesicht vor Dringlichkeit verzerrt. Er winkte mit der Hand und versuchte, mich dazu zu bringen, das Fenster herunterzukurbeln. Ich zögerte. Das Letzte, was ich wollte, war, mit einem Fremden zu interagieren, besonders einem, der uns seit Kilometern verfolgte. Aber sein Ausdruck war nicht aggressiv. Er wirkte verängstigt oder zumindest besorgt. Obwohl ich wusste, dass es nicht das Klügste war, kurbelte ich das Fenster ein wenig herunter, gerade genug, um ihn zu hören.
»Da ist etwas in deinem Auto«,
schrie er, seine Stimme kaum hörbar über das Rauschen des Fahrtwinds.
»Der Rücksitz! Schau auf den Rücksitz!«
Zuerst verstand ich nicht, was er meinte, doch dann trafen seine Worte mich wie ein Schlag.
»Der Rücksitz!«
»Tom!« Ich drehte mich um, das Herz in der Kehle. Tom saß da, still, aus dem Fenster schauend. Doch direkt hinter ihm, auf der anderen Seite des Rücksitzes, sah ich den Schatten von etwas Verstecktem, kaum sichtbar. Mein ganzer Körper erstarrte. Ich trat abrupt auf die Bremse und zog so schnell wie möglich auf den Seitenstreifen. Der Lieferwagen folgte uns und hielt hinter uns an. Ich stellte den Wagen in den Parkmodus, meine Hände zitterten, als ich mich aus dem Gurt befreite und mich ganz zum Rücksitz umdrehte. Noch bevor ich etwas sagen konnte, flog die hintere Tür auf und eine Gestalt schoss aus dem Auto. Es war ein Mann, abgemagert und in zerlumpten Klamotten. Er sah sich nicht einmal um, als er über die Straße rannte und zwischen den Bäumen auf der anderen Seite verschwand. Ich saß da, wie betäubt. Es dauerte einige Sekunden, bis ich begriff, was gerade passiert war.
»Papa!« Toms Stimme zitterte. »Wer war das?«
Ich wusste nicht, was ich antworten sollte. Ich beugte mich nur vor und umarmte ihn, um sicherzugehen, dass er okay war. Er schien unverletzt, nur verängstigt, genau wie ich. Ich blickte die Straße entlang, aber der Mann war bereits verschwunden. Der Fahrer des Lieferwagens kam angerannt. »Alles in Ordnung? Habt ihr ihn gesehen?« Ich nickte, immer noch dabei, meinen Atem zu beruhigen. »Ja, ich habe ihn gesehen.« Wir blieben eine Weile am Straßenrand, gerade lange genug, um dem Mann unsere Situation zu erklären und uns zu beruhigen. Tom hörte nicht auf zu fragen, wer dieser Mann war und warum er in unser Auto gestiegen war, aber ich hatte keine Antworten. Alles, was ich wusste, war, dass sich irgendwann zwischen dem Rastplatz und der Straße ein völlig Fremder auf unseren Rücksitz geschlichen hatte, versteckt unter unseren Rucksäcken und Jacken. Und er war kilometerlang mitgefahren, ohne dass wir es wussten. Der Mann im Lieferwagen sagte, er habe ihn direkt nach unserer Abfahrt vom Rastplatz gesehen. Er hatte beobachtet, wie der Typ ins Auto stieg, als ich nicht hinsah. Ich war wohl zu abgelenkt von der Hitze, der Fahrt und allem anderen. Und es kam mir nicht in den Sinn, den Rücksitz zu überprüfen, als Tom einstieg. Wir riefen nicht die Polizei. Als ich darüber nachdachte, war der Eindringling längst weg. Und ehrlich gesagt wollte ich die ganze Sache nicht noch einmal durchleben. Ich wollte einfach nur weiterfahren. Während wir davonfuhren, konnte ich nicht aufhören, den Rücksitz im Spiegel zu beobachten. Aber natürlich war da nur Tom, aus dem Fenster schauend in Gedanken versunken. Wir sprachen den Rest der Fahrt kaum ein Wort. Es gab nicht viel zu sagen. Jedes Mal, wenn ich an diese Reise denke, frage ich mich immer noch, wer dieser Mann war und was er vorhatte. Alles, was ich weiß, ist, dass wir Glück hatten. Glück, dass der Mann im Lieferwagen ihn sah, und Glück, dass wir nicht auf die schlimmstmögliche Weise herausfanden, wozu er fähig war. Vor ein paar Tagen stieß ich auf einige alte Fotos aus dem Jahr 2012. Darunter waren mehrere Aufnahmen meines völlig demolierten Camry. Da sich der 10. Jahrestag dieses Vorfalls nähert, möchte ich die schreckliche Begebenheit schildern, die zur Zerstörung des Wagens führte. Auch wenn ich heute darüber scherzen kann, veränderte dieser Vorfall nachhaltig meine Einstellung zur Sicherheit. Es war ungefähr so. 2012 war ich 19 und lebte noch bei meinen Eltern. Ich träumte davon, möglichst weit weg von meiner Heimatstadt ein eigenes Leben zu führen. Doch dafür brauchte ich viel Geld. Die meiste Zeit verbrachte ich mit Arbeit, oft mit Doppelschichten in einem großen Restaurant einer bekannten Kette. Ich war Koch, wusch aber auch Geschirr, um mehr Stunden zu sammeln. Trotz unserer angespannten Beziehung erlaubten mir meine Eltern, den alten Toyota zu nutzen, den sie für meine Schwester gekauft hatten. Sie war bereits verheiratet und hatte das Auto bei ihrem Auszug zurückgelassen. Wir hatten vereinbart, dass ich es so oft nutzen durfte, wie ich wollte, solange ich für Benzin und regelmäßige Wartung aufkam, was ich auch tat. Trotz über 100.000 Meilen auf dem Tacho blieb der kleine Camry zuverlässig bis zu dem Tag, an dem ich ihn zu Schrott fuhr. Neben all den Arbeitsstunden fungierte ich auch noch als inoffizieller Taxifahrer für einen Freund. Er wollte ebenfalls weg aus unserer Stadt und arbeitete fast so viel wie ich. Tatsächlich wurde er Jahre später mein Mitbewohner. Das Pech für ihn: er besaß kein Auto. Meist brachte ihn seine Stiefmutter zur Arbeit, aber nach 22 Uhr wollte ihn niemand mehr abholen. Aus Mitleid, er war ein guter Arbeiter und wir waren lange befreundet. Schlossen wir einen Deal. Er zahlte mir $20 im Monat plus einen vollen Tank pro Woche für den Fahrdienst. Bei täglich zusätzlichen 10 Meilen für Hin- und Rückweg war dies mehr als fair. Man bedenke auch, dass Benzin damals fast so teuer war wie heute. Was mir damals nicht bewusst war, die vielen Arbeitsstunden zehrten an mir. Ich schliff mich buchstäblich selbst zugrunde. Nach 12-stündigen Schichten noch zusätzliche 15 Meilen zu fahren, war ein Rezept für die Katastrophe. Ob durch Glück oder höhere Fügung, ich kam mit ein paar Kratzern und Prellungen davon. Das Foto ist auf den 17. September 2012 datiert. Da der Unfall an einem Samstagabend geschah, war es wohl der 15. Das genaue Datum mag unklar sein, aber der Rest dieses Abends ist mir kristallklar. Ich hatte 14 Stunden gearbeitet und wollte mich nach einer kurzen Dusche zu Hause noch mit Freunden auf einen Kaffee treffen. Als ich das Restaurant verließ, fühlte ich mich nicht müder als sonst. Ich fuhr in die Nachbarstadt, um meinen Freund abzuholen, brachte ihn nach Hause und war auf halbem Heimweg, als mich die Müdigkeit mit voller Wucht traf. Damals rauchte ich noch. Ich öffnete das Fenster und zündete eine Zigarette an, in der Hoffnung, die frische Luft und das Nikotin würden mich wachhalten, ohne Erfolg. Ich war etwa 400 Meter von meiner Ausfahrt entfernt, konnte die Lichter meines Viertels in der Ferne sehen. Das ist mein letzter klarer Gedanke. Meine nächste Erinnerung ist surreal. Ich hing kopfüber, während Leute mich anschrien. Verwirrt wäre eine Untertreibung. Ein greller Taschenlampenstrahl blendete mich. Ein Mann fragte, ob alles in Ordnung sei. Da nichts wehtat, bejahte ich gedankenlos. Ich löste den Gurt und fiel auf den Kopf. Von draußen riefen Stimmen, ich solle vorsichtig sein, und fragten, ob ich getrunken hätte. Ich krabbelte durchs Fenster und rappelte mich auf, wurde aber schwindlig. Ein Mann bot an, mich auf der Ladefläche seines Pickups ausruhen zu lassen, das half. Während wir auf die Rettungskräfte warteten, starrte ich ungläubig auf meinen armen Camry. Die Beifahrerseite war eingedrückt, aber das Dach relativ intakt. Ich verstand nicht, wie das passieren konnte. Bald trafen Polizei und Sanitäter ein. Während die Sanitäter mich untersuchten, machten die Beamten einen Nüchternheitstest. Im Krankenhaus nahmen sie mir Blut ab. Nach etwa 45 Minuten kamen meine Eltern, jemand musste sie verständigt haben. Meine Mutter war wie erwartet außer sich, aber mein Vater unterstellte mir sofort Trunkenheit am Steuer. Ich wurde in den frühen Morgenstunden entlassen und bis heute hat sich mein Vater nie entschuldigt. Einen Monat später wurde ich von jeglicher Schuld freigesprochen. Glücklicherweise war niemand sonst beteiligt. Die Versicherung stufte den Wagen als Totalschaden ein und unsere Prämien stiegen eine Weile erheblich, was meinen Vater natürlich noch wütender machte. Ich hatte ein paar Tage frei, um mit meinen Ersparnissen einen 10 Jahre alten Focus auf einem Gebrauchtwagenparkplatz zu kaufen. Trotz leichter Beschwerden kehrte ich schnell zur Routine zurück. Die Fahrgemeinschaft mit meinem Freund endete und ich konzentrierte mich mehr auf ausreichend Schlaf statt auf nächtliche Unternehmungen. Zum Glück habe ich keine Langzeitfolgen davongetragen. Ein paar Wochen war ich nervös beim Fahren, doch das legte sich schnell. Heute mache ich auf langen Fahrten regelmäßig Pausen oder lasse meine Frau ans Steuer. Ein paar Mal habe ich sogar ein Motel genommen, wenn ich am Steuer einnickte. Es mag komisch klingen, aber Schlafmangel fordert auf unseren Straßen ebenso viele oder mehr Opfer wie Alkohol. Bitte nehmt das ernst.